Ich möchte mit uns einen Abschnitt aus dem Philipperbrief anschauen, Philipper Kapitel 1. Der Philipperbrief ist ja ein Freudenbrief, er ist ein Dankesbrief, er ist aber auch ein herausfordernder Brief, weil der Paulus in herausfordernden Umständen ist und wollen sehen, dass er trotz dieser schwierigen Umstände trotzdem Freude hat, er hat Dank und er ist zuversichtlich. Philipper 1 ab 12 fange ich mal an zu lesen. Philipper 1 ab 12. Und da sagt Paulus: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich nicht zu Schanden werde, sondern dass ich in aller Freimütigkeit, wie allzeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Soweit unser Text. Wenn Gott wirklich gut ist und wir einen guten Gott haben, warum lässt Gott dann gewisse Dinge in meinem Leben zu? Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon einmal gestellt, weil ich doch ein Christ bin und weil doch Gott so gut ist, ja, warum geht es mir jetzt gerade so, wie es mir geht? Und gerade bei diesen Herausforderungen, die du und ich, wir oft erleben, neigen wir dazu, dass gerade diese Umstände uns in der Regel entmutigen, dass wir ins Fragen kommen. Was möchte uns Gott damit zeigen? Wir sind nicht die Einzigsten, die diese Fragen haben oder diese Herausforderungen haben, denn Paulus hätte diese Frage noch viel mehr stellen können. Warum, Gott, lässt du das zu? Ich bin doch der große Apostel und du hast mir doch einen Auftrag gegeben und auf einmal laufen die Dinge ganz anders. Und vielleicht ist deine Situation heute ähnlich? Warum, Herr, ist gerade in meinem Leben sind diese Dinge am Laufen? Ich habe es mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und eigentlich dachte ich, dass der Plan mit meinem Leben doch anders verlaufen sollte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder, ja, hier auch nüchtern diese Frage stellen, warum? Ja, man fragt sich ja dann, warum ist es in meinem Leben so? Warum sind die Entwicklungen in dieser Welt so? Warum lässt Gott diesen antichristlichen Geist immer extremer werden? Und dann kommt noch mein kleines Leben. Und man kann entmutigt sein. Aber das Thema heute Morgen ist Zuversicht in schwierigen Umständen. Oder Zuversicht gerade trotz der schwierigen Umstände. Und das ist ja die Frage, warum können wir, du und ich, als Nachfolger Jesu, trotz dieser Situationen, die uns in unserem Leben begegnen, die herausfordernd sind, trotzdem Zuversicht haben? Ja, und das wollen wir anhand dieses Textes uns anschauen. Ich möchte uns ein paar Punkte mitgeben, wo wir einfach sehen können, dass diese schwierigen Umstände, letztendlich zum Besten dienen. Für uns, für dich, auch wenn wir das oft gar nicht sehen. Aber der erste Punkt, den ich hier machen möchte, den uns auch hier der Paulus mitgeben möchte, die Verse 12 bis 18, sei zuversichtlich in deinen Herausforderungen. Sei zuversichtlich, weil in deinen schwierigen Umständen Gott Türen für das Evangelium öffnen kann. Sei zuversichtlich, weil Gott Türen für das Evangelium öffnen kann. Und das spricht ja hier dieser Philipperbrief ganz deutlich an. Der Paulus war ja hier in seinen Missionsreisen, er war ja unterwegs und dann kam er nach Rom und das war ja die erste Inhaftierung und dann schreibt er ja dann auch hier diesen ersten oder diesen Philipperbrief und in Apostelgeschichte 28 sieht man ja, wie diese Gefangenschaft so ein bisschen aussah. Der Paulus, er war ja, das sagt ja auch unser Text hier, um des Christus willen im Gefängnis. Also er war kein Mörder, er war kein Schwerverbrecher und deswegen waren seine Haftbedingungen jetzt auch nicht so wie bei diesen bösen Menschen, sondern er hatte ja Apostelgeschichte 28, er hatte eigene Wohnung gehabt, er konnte Besuch empfangen, aber er hat natürlich immer diese Wache an sich gekettet gehabt und das war natürlich bei all diesen Vorzügen, war es ja trotzdem eine Einschränkung. Er hat sich sicherlich anders vorgestellt, jetzt in Rom zu sein, jetzt in der Gefangenschaft zu sein und. Und jetzt haben die Philipper das gehört. Unser geliebter Paulus ist im Gefängnis. Ja, Lydia hat ihn ja kennengelernt in Philippi und er hat sich den Menschen angenommen. Jetzt hören die, was hat Gott jetzt nur mit seinem Leben vor? Jetzt müssen wir Leute da hinschicken, der wird entmutigt sein. Gott hat vielleicht sogar einen Fehler gemacht und. Und jetzt sagt Paulus in dieser Situation in Vers 12, ich will aber, Brüder, dass ihr es erkennt. Ja, ich will, Geschwister, dass ihr, auch wenn ihr euch Sorge macht, auch wenn ihr vielleicht das Schlimmste denkt, ich will, dass ihr erkennt, dass Gott mit meiner Situation überhaupt keinen Fehler macht, sondern dass er im Gegenteil hier das Evangelium voranbringen möchte. Er sagt hier, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, Vers 12, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Das heißt, das Evangelium Gottes, die frohe Botschaft, wird gefördert. Das heißt eigentlich auch vorangetrieben. Und das ist das, was der Paulus trotz seiner Umstände im Blick hat. Es geht nicht um ihn, es geht nicht um seine Umstände, es geht nicht um seine Vorzüge, sondern Paulus weiß, das Evangelium, die frohe Botschaft, das ist das Zentrum, das muss vorangetrieben werden. Und deswegen kann er auch im dritten Vers sagen, ich bin so dankbar erstmal. Ja, ich bin positiv gestimmt. Hätte ich den Brief geschrieben im Gefängnis, das hätte sich anders angehört. Geschwister, ich will euch erstmal mein Leid klagen und was ich wieder für Anfechtungen habe. Und bete doch bitte schön für mich. Alles schön und gut. Aber Paulus, der ist anders. Er sieht diese Fesseln, er sieht die positiv. Und warum? Er sagt es uns. Er sagt, der Grund meiner Freude ist, dass das Evangelium vorangetrieben wird, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Paulus ist im Gefängnis und er ist bei der kaiserlichen Kaserne. Das war sozusagen die Elite-Truppe, das waren jetzt nicht, wie man heute sagen würde, die Streifenpolizisten, sondern das war eine höher gestellte Gruppe, das war eben die Elite, die hatte nicht jeder. Und Paulus findet eine Tür, dort das Evangelium zu verkünden. Das wäre ja sonst wahrscheinlich, hätte diese Türe nicht geöffnet bekommen. Wie hat in Freiburg immer, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, da hatte einmal im Jahr die Kripo einen Kripo-Ball, die höhergestellte Polizeiriege. Da konntest du aber nur zu diesem Kripo-Ball reinkommen als Normalsterblicher, wenn du von einem Beamten eine persönliche Einladung hattest. Sonst bist du da nicht reingekommen. Und so müssen wir uns das hier vorstellen. Gott öffnet hier die Türen für jemanden, der sonst wahrscheinlich niemals die Möglichkeit gehabt hätte, bei genau denen, bei dieser Elite, das Evangelium zu verkünden. Und das ist manchmal, Gott geht manchmal solche Wege mit uns, mit dir und mir, und wir denken, oh, was hat er vor? Aber öffnet uns gewisse Türen, damit wir ein offenes Ohr finden bei Menschen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Es ist interessant, wie Gott manchmal tickt. Der denkt so anders. Lasst uns mal, damit wir das ein bisschen verstehen, Apostelgeschichte 16 kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 16. Mir ist es neulich aufgefallen. Und zwar auch da geht Paulus, ist ja wieder auf seiner Missionsreise und er hatte nur ein Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Und ab Vers 6, Apostelgeschichte 16, 6, da heißt es, als sie aber früh gehen und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Und als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es nicht zu. Wisst ihr, man kann sich ja fragen, ja Gott, gibt es etwas Besseres, als bei diesen Galatern in Mysien, Bithynien das Evangelium zu verkünden? Da ist doch Not. Und ich, Paulus, bin doch ein großer Apostel. Und Gott sagt, du nicht. Wie oft hat Gott schon bei dir Türe geschlossen, wo du gedacht hast, ich muss denen das Evangelium sagen. Oder vielleicht hast du vielleicht selbst die Türen eingerannt und du willst da rein und du willst. Und Gott sagt, nein. Oh, ist Gott jetzt nicht mehr liebevoll? Interessant, dann heißt es, da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht, und dann bekommt Paulus eine Vision, da kommt ein Mann in der Vision und sagt, du gehst jetzt nach Mazedonien. Und Mazedonien heißt, jetzt kommt das Evangelium nach Europa. Das wäre sonst vielleicht nicht nach Europa gekommen. Gott öffnete Türe. Und der Paulus nimmt es einfach an, er sagt, dass uns der Herr berufen hat, ihnen das Evangelium zu verkünden, das haben wir jetzt daraus geschlossen. Das heißt, Gott geht manchmal mit dir und mir andere Wege, um Menschen zu erreichen. Ich verstehe das vielleicht gar nicht. Ich denke vielleicht, warum schließt er jetzt die Tür? Gott hat seinen Plan. Gott ist unter Kontrolle. Er hat alles im Griff und er führt deine und meine Wege. Und das hat hier der Paulus verstanden. Wie oft rackerst du dich ab? Also ich hoffe, wir haben noch das Anliegen, das Evangelium Menschen zu bringen. Aber wie oft rackern wir uns ab, ich weiß, das kennt ihr vielleicht, dann hast du vielleicht eine Gelegenheit in der Kantine und dann setzt dich zu jemand hin und dann versuchst du vielleicht so leicht, oh, und dann sagt der Kollege schon, oh, ich bin fertig mit Essen, auf Wiedersehen und schon wieder. Ja? Und das machst du dann hier und da. Wisst ihr, der Paulus, der ist im Gefängnis und jetzt hat ein Elitesoldat, alle 6 Stunden kam da ein neuer Elitesoldat und wurde an den gekettet. Der kommt nicht weg. Ich möchte das Evangelium verkünden. Nein, kein Interesse. Oh doch, komm. Genial. Ja, und so ist Gott. Es ist wunderbar. Und das ist wunderbar, dass wir es hier sehen. Trotz schwieriger Umstände möchte Gott erreichen die Menschen. Und er sagt hier, der zweite positive Aspekt, haben wir ja in unserem Text auch, nicht nur, dass das Evangelium, sagen wir, durch Paulus die Türen geöffnet werde, sondern und dass die, in Vers 14, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt werden, desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das heißt, durch Paulus, der unschuldig im Gefängnis sitzt und doch freimütig verkündigt, werden andere wiederum ermutigt, das Evangelium zu verkünden. Ich habe das schon oft bei mir gehabt, dass wenn ich eine Biografie lese oder Menschen, die wirklich durch Schweres gehen, aber trotzdem freimütig Christus verkünden, ja, denen es nicht darum geht, ihr Leid zu präsentieren, sondern die immer wieder sagen, es ist nicht so schlimm. Christus allein, das ermutigt mich. Ja, und dann werde ich umso kühner, wenn ich dann denke, ich mit meinen kleinen Herausforderungen. Und sei dir dessen bewusst auch, wie du mit Schwierigkeiten umgehst, hat einen Einfluss auf anderen, wie sie dich sehen und ob sie ermutigt oder entmutigt werden. Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Das Ding ist hier in Vers 15, heißt es ja, einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Das heißt, manche von denen wurden ermutigt, Christus zu predigen, sie sahen Paulus, aber andere wiederum, die haben Christus aus Neid und Streitsucht verkündigt. Das kann natürlich auch sein. Ja, nicht jeder handelt positiv auf dein Zeugnis. Und da, man weiß nicht ganz genau, wer diese waren, die Christus hier zugesetzt haben. Eins kann man sagen, sie haben auf jeden Fall Christus verkündigt. Also es waren keine Irrlehrer in diesem Sinne. Ja, die haben kein falsches Evangelium verkündigt. Es waren wahrscheinlich auch keine Judaisten, die das Gesetz mit dem Evangelium vermischt haben, sondern es waren einfach Menschen, die, ich sag mal, in der Heiligung und im Charakter große Defizite hatten. Ja, die haben gesehen, der Paulus, der große Apostel, bei dem geht was, der gründet Gemeinden, der predigt mit Vollmacht und ich vielleicht als kleiner Gemeindeleiter, bei mir ist es eben nicht so. Und jetzt haben sie gesehen, ach guck mal, aber der Paulus, der ist jetzt im Gefängnis. Ja, jetzt der, wo so groß gepredigt hat und wo so viele Gemeinden, ist das der richtige Weg? Ja, ist das der Weg Gottes mit dem Paulus? Und dann haben diese natürlich gehabt und jetzt predigen wir euch mal richtig. Ja, und es war letztendlich nur, um dem Paulus mal so richtig eine drauf zu drücken. Schau mal, Paulus, so toll bist du ja auch nicht. Ich denke, das ist auch, wie geht Paulus damit um? Ja, wenn man unsere Christenheit auch ansieht, ja, dann ist man manchmal auch herausgefordert. Es geht ja viel in der Christenheit ab, wo man sich nur noch an den Kopf fassen kann. Ja, und vieles ist schlimm. Und da, wo ihr Lehre ist, da muss man auch, klar, und Paulus sagt, wir kämpfen für den einmal überlieferten Glauben, da muss man dazwischen grätschen, das kann man nicht dann stehen lassen. Aber wie oft gibt es, und Paulus sagt hier, das sind Menschen, die haben zwar Charakterschwächen, aber da ist kein falsches Evangelium. Ja, wie gehe ich damit um? Er sagt in Vers 18, was tut's? Was interessiert's mich? Er sagt, jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Das sagt der Paulus, der in der Gefangenschaft ist. Er sieht, dass das Evangelium geöffnet wird. Er sieht, dass Brüder ermutigt werden. Und jetzt sagt er, und diejenigen, die mir meine Freude stehlen wollen, über die mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn nur Christus verkündigt wird. Egal, die werden eines Tages vor Gott selbst stehen. Ich habe mir oft in meinem Christenleben auch, ich bin dann so, ich muss immer gucken, auch was machen die anderen und sind die recht und, und. Ich habe gemerkt, das fördert meine Freude und mein Zeugnis nicht. Nochmal, da wo ihr Lehre ist, da muss ich klar Stellung beziehen. Aber wir haben gestern auch schon gehört, es gibt eine gewisse Spannbreite, Erkenntnisfragen, die muss ich einfach stehen lassen. Und das ist nicht meine Aufgabe, da immer zu gucken, ist der richtig, hier kann ich den einladen. Ich habe doch kein Problem, jemand einzuladen, bei dem die Frage ist, oh, ist der Tempel jetzt im tausendjährigen Reich wirklich oder ist der nur geistlich zu verstehen? Muss ich mich mit dem streiten? Oder wenn einer kommt zum Predigen und hat halt Luther 84 auf dem Tisch, Hardcover-Einband, zerflettert und ich denke mir, kann ich den jetzt nicht mehr einladen zum Predigen? Ich überspitze es mal. Oder Abendmahlfrage. Ja, einmal im Monat Abendmahl oder jede Woche Abendmahl. Wenn der aber nur alle Monate macht, dann ist der, nee, mit dem, das ist ja ein Unsinn. Aber wie viel in der Christenheit wird auf solche kleine, pingelige Sache und dann machst du dich verrückt. Ich sage, wenn Christus gepredigt wird und Menschen zum Glauben kommen und da keine Irrlehre ist, dann kann ich mich doch freuen. Ja, ich habe mir gemerkt, ich bin jetzt Ordnungsamt Gottes. Ich muss nicht überall gucken, was falsch ist. Ja, ich muss gucken, dass ich vor Gott richtig stehe und dass ich in Freude das Evangelium verkündige. Also lasst uns das hier mal zusammenfassen. Paulus hatte herausfordernde Umstände, oder? Da sind wir uns einig. Das hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Und menschlich gesehen war das keine gute Ausgangslage. Aber Paulus hatte Freude und konnte diese positiven Aspekte rausnehmen, dass Gott in dieser Situation sogar die Türen fürs Evangelium öffnet. Das ist eine große Sicht. Wir hatten diese Woche einen jungen Mann beerdigt. Der war 34 Jahre. Der war noch gar nicht so lange im Glauben. Der hatte erst dreiviertel Jahr vorher die Diagnose Darmkrebs bekommen. Zwei Kinder, junge Familie. Und er ist zum Glauben gekommen. Und dann haben wir ihn auf der Palliativstation besucht und zusammenfassend, der Mann war ein Zeugnis auf dieser Palliativstation. Wer kommt schon auf eine Palliativstation? Erstmal, außer er ist krank. Wie ist er damit umgegangen? Er hat dort Zeugnis gegeben, diesen Ärzten. Er hat gesagt, ich bin zuversichtlich. Er hat zu seiner Familie gesagt, trauert nicht um mich, wenn ich weg bin. Ja, ich weiß, wo ich hingehe. Das war ein Zeugnis. trotz diesem Gefängnis. Und er hatte noch Pläne für sein Leben, der wollte für seine Kinder da sein. Ja, ich hatte jetzt Gott einen Fehler gemacht. Ich verstehe die Wege Gottes nicht, aber das, was er, das Evangelium, nochmal so rübergebracht hat, da muss ich sagen, das war wunderbar. Ja? Und so geht manchmal Gott Wege und wir verstehen sie nicht. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Gefängnisse. Ja, nicht wir sind herausgefordert, im wirklichen Gefängnis zu sein, aber wo hast du Gefängnisse? Wo bist du in Situationen, wo du dir denkst, ey, das hätte ich mir anders vorgestellt? Ja. Und jetzt soll Gott noch damit zum Ziele kommen. Wieder klassisches Beispiel am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, ich rede mit vielen Menschen, Gläubigen, die Probleme am Arbeitsplatz haben. Was mache ich jetzt? Kündigen? Vielleicht, wenn Gott es sagt. Aber vielleicht bist du auch da reingestellt, um Zeugnis zu sein. Dass du vielleicht genau demjenigen, der dir so zusetzt, durch Lästerung, durch Unrecht und, dass du dem irgendwann mal ein Zeugnis gibst. Oder Gemeinde. Ja, ich verlasse die Gemeinde, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist es dran. Vielleicht bist du aber auch gerade da reingestellt, damit du Christus verkündigen kannst. Damit diese Leute vielleicht mal aufwachen. Und. Also, schau in deinem Leben. Wo hast du eine offene Türe, das Evangelium zu verkündigen? Und vielleicht nehmen wir das noch mit, auch in unterschiedlicher Erkenntnisfrage. Lass dir die Freude nicht vermiesen. Ja, erstmal geht es um Christus. Okay, also sei zuversichtlich, weil Gott Türe für das Evangelium öffnet. Und es bringt uns auch zum zweiten Punkt. Es geht ja nicht nur, sag mal, um die anderen, sondern es geht auch um uns. Paulus sagt ja, denn ich weiß, dass mir dies, Vers 19, zur Rettung ausschlagen wird durch Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Der zweite Punkt, warum wir zuversichtlich sein können, trotz unserer Gefängnisse, ist, weil dein Glaubensfundament durch diese Herausforderungen gestärkt wird. Das ist einfach so. Du wirst nicht stärker und du reifst auch nicht mehr im Glaube, wenn alles ruhig ist, wenn alles glatt läuft, wenn immer alles schön ist. Die größten Lektionen lernen wir dann, wenn es drunter und drüber geht. Und Paulus sieht es hier. Er sagt, denn ich weiß es. Er fühlt es sicherlich nicht. Er stellt sich andere Dinge vor. Und Paulus weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Was heißt dies? Die Umstände, in denen er ist. Und er sagt, es ist meine Rettung. Es wird mir zur Rettung ausschlagen. Ja, dieses Wort Rettung hier, das steht in der Regel für Rettung in die Ewigkeit. Das heißt, egal was passiert, ich weiß, der Herr ist bei mir, ich bin eng an ihm, ich werde gerettet werden. In diesem Text, ein Wort wird nicht immer gleich verwendet, auch wenn es in der Mehrzahl so verwendet wird. Ich denke, dass es hier eher heißt in der Tendenz, ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, ich weiß, dass ich aus diesem Gefängnis wieder rauskomme. Und das sieht man dann auch im weiteren Verlauf. Paulus ist sich so sicher, dass er weiß, Gott hat mich da reingestellt, er wird mich da wieder rausbringen. Woher weiß er das? Wie kann er so zuversichtlich sein? Weil er weiß, wer Gott ist. Dass Gott gut ist und dass er treu ist. Und falls es doch nicht so ist, weiß er, er kommt trotzdem am Ziel an. Er sagt Paulus, ich werde in Vers 20, ich werde nicht zu Schanden, trotz dieser Situation. Ich gehe nicht unter und Gott lässt mich hier nicht allein. Wie weiß das Paulus? Wie kann Paulus so zuversichtlich sein? Paulus sagt es uns sogar im Vers 19, er sagt, was ihn da durchträgt, ist einmal die Fürbitte der Heiligen. Und ich denke, an diesem Punkt habt ihr alle schon gehört. Wir sollen beten. Füreinander. Paulus sagt, das ist das, was mich da durchträgt. Eure Fürbitten, ihr Philipper. Als der 34-Jährige diese Woche beerdigt wurde, der hatte eine Schwester, die ist 40. Und die hatte ihren Vater schon verloren, also beide hatten ihren Vater schon verloren früh. Und jetzt hatte sie gesagt, wenn jetzt noch mein Bruder, und sie ist auch gläubige Frau, sie kommt zu uns in die Gemeinde, aber sie sagt, wenn Gott, wenn du jetzt auch noch meinen Bruder nimmst, ich habe nur noch meinen Bruder, dann kämpfe ich wirklich mit dir. Bis dann kommt die Frage, warum? Und ich verstehe das. Warum jetzt auch noch so? Und sie, ich glaube, sie sagte auch den Satz, ich hoffe, ich falle nicht von Gott ab. Wir haben nur eins gemacht für sie. Massiv gebetet und gebetet. Und viele haben für sie gebetet, gebetet. Und dann kam der Tag der Beerdigung. Ich war vorher noch bei ihnen. Und ich sage, ja, wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Und sie sagt, Sven, ich verstehe es nicht, aber wir sind so getragen. Ich habe mein Liebstes verloren, aber wir sind so getragen. Ich weiß nicht, was los ist. Und am Tag der Beerdigung, wie geht's dir? Wir sind so getragen. Natürlich war da Trauer, natürlich war da Verzweiflung, aber sie konnten bezeugen, da ist was Übernatürliches. Und deswegen Fürbitte, und Paulus wusste, die Fürbitte bringe mich dadurch und der Beistand des Geistes Jesu Christi. Der Herr ist bei uns, das hat er uns verheißen. Er lässt uns nicht zuschande werden. Und in Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und er weidet mich auf grünen Auen, er führet mich sogar im Gefängnis zu frischen Wassern und er quickt meine Seele. Und wenn durchs Tal der Todesschatten geht, er ist trotzdem bei uns. Wissen wir alles? Wenn es ins Herz geht, dann wird es real. Ja. Und deswegen muss uns der Herr auch durch diese Situationen führen, damit wir wissen, es ist ja wirklich real. Ja, ist nicht nur Kopfwissen. Und das ist das Schöne. Der Paulus erwartet alles von Jesus. Und er kann jetzt sagen, und das ist so gewaltig, in Vers 20, sodass ich in aller Freimütigkeit, wie allzeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das ist eine steile Aussage. Für mich ist Christus das Leben und wenn ich sterbe, dann ist das sogar ein Gewinn. Warum? Weil ich Christus habe. Wenn ich dir heute einen Zettel geben würde und du würdest draufschreiben, ja, wir würden doch alle sagen, Christus ist unser Leben, oder? Klar, Christus ist unser Leben. Und wenn ich dir heute sagen würde, ganz, und du wärst ganz ehrlich und du kannst es nur für dich aufschreiben, was ist dein Leben? Was zeichnet dein Leben aus? Dann würde jeder sagen, Jesus, ich glaube an Jesus, oder hoffe ich zumindest. Aber wenn du ganz ehrlich bist, was ist noch dein Leben? Deine Familie? Dein Dienst? Deine Anerkennung, die Reich-Gottes-Arbeit, was auch immer. Die Freude, deine Ruhe, dein Urlaub, dein Auto, dein Gehalt. Alles gute Dinge. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist Christus wirklich nur unser Leben und das Sterben unser Gewinn? Und das ist die Frage. Wenn Christus und dein Leben ist, dann ist Sterben für dich ein Verlust. Dann verlierst du all diese Dinge. Aber wenn wir wirklich sagen, Christus ist mein Leben, dann ist Sterben wirklich ein Gewinn. Der Hans Otto hat gestern gesagt, so das Merkmal ist, dass wir hier freudig abscheiden können. Ich muss sagen, ja, aber ich habe auch noch eine Familie und ich habe Kinder. Ich denke, man muss aufpassen. Ja, ich sage, und Paulus sagt auch, er wird uns gleich sagen, aber was ich sagen will, ist, wenn das unsere Einstellung ist, egal was kommt, Christus ist mein Leben, Sterben gewinnen, dann dürfen wir zuversichtlich sein. Wenn Christus hochgepriesen wird. Paulus wurde durch diese Herausforderungen geschliffen, er durfte wachsen und gerade in diesen schwierigen Situationen wusste er, alles dient zum Besten. Das sagt er auch im Römerbrief, aus Erfahrung. Ich habe Menschen kennengelernt, da bin ich dankbar, die mich mittlerweile menschlich gesehen, vom Geist her sehr beeindruckend, wo ich sagen kann, oh, da möchte ich hinkommen. Aber wenn du fragst, wo sie jetzt sind und wo sie angefangen haben, die waren vielleicht sogar noch eine größere Katastrophe als ich. Und Gott musste sie führen, in der Gemeinde durch viele Kämpfe, durch Krankheit, Herzinfarkte, Krebs, Verluste, Kinder verloren, Frau verloren, was ihr euch nur vorstellen könnt. Aber die sind heute genau das, was sie sind, weil sie durch schwierige Umstände gegangen sind. Nicht von sich aus, sondern weil Gott sie dadurch getragen hat. Wie siehst du deine Herausforderung? Eher eine Last? Verstehe ich vollkommen, ich möchte sie auch nicht. Aber können wir, wie Paulus sagen, es hat ein Ziel. Das, was jetzt gerade ich durchmache, da kommt was Gutes raus. Ist ganz, ganz schwierig. In der Situation ist fast unmöglich. Aber im Nachhinein muss ich sagen, da möchte ich uns auch Mut machen, dass das Ziel letztendlich wird, durch diese immer stärker werden, dass Christus real ist, Christus wird verherrlicht. Ich erzähle euch keinen Unsinn. Ich weiß es, weil ich es erlebt habe. Kannst du sagen, dann kommen wir zum dritten Punkt, ja Herr, dein Wille geschehe, auch in dieser Situation, in der ich gerade bin. Wisst ihr, du darfst doch beten, Herr, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Das ist eine reife Sicht und die muss ich ja sehr, sehr schwierig lernen, weil oft sage ich, ja, wir lesen, Vater unser, bete mal alle runter, plappern's. Aber dein Wille und dein Reich soll kommen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Wisst ihr, und das ist einfach, lasst uns einfach nochmal, er ist unter Kontrolle. Bei ihm darf ich Schutz suchen, vielleicht bist du gerade in einer Situation, vielleicht, es gibt ja auch Menschen hier, oder hier nicht, aber generell, die sind vielleicht unglücklich verheiratet. Du bist gläubig, der Partner ist nicht gläubig. Ja, was machst du jetzt? Scheidung? Oder sagt Gott gerade, du bist in dieser Situation für deinen Partner ein Zeugnis, sein Zeugnis. Wieder am Arbeitsplatz, wo auch immer, Gemeindewechsel, manchmal Gemeindewechsel dran, manchmal bist du vielleicht das Zeugnis und du lernst dadurch noch stärker zu werden. Okay, ich hoffe, wir können das so annehmen, du wirst dadurch gestärkt. Und der dritte und letzte Punkt, und das wird auch schon wieder ein bisschen praktischer, Paulus sagt hier in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Kennen wir das? Oh, ich glaube, Jesus, ist besser, wenn du jetzt kommst, ist besser, wenn du mich jetzt nimmst. Ich habe genug. Echt gut. Die Wohnung ist wahrscheinlich, hoffentlich gestrichen, nehme ich zu dir. Aber Paulus sagt jetzt, warte mal, okay, stopp. Vielleicht hast du, Herr, trotz meiner Gefangenschaft noch einen Auftrag für mich. Und das ist auch der dritte Punkt. Sei zuversichtlich, weil du ganz persönlich Geschwistern im Glauben gerade durch deine Gefangenschaft unterstützen kannst. Sei zuversichtlich, weil Gott hat durch das, was du durchmachst, vielleicht einen Auftrag für dich, andere anzuleiten. Und es ist ein Unterschied, ob du jemanden anleitest und nur aus der Theorie Schwätze tust oder ob du Dinge erlebt hast, und den ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene abholst. Und vielleicht ist gerade deine Geschichte dazu, dass du Geschwister im Glauben hier nochmal voranbringen kannst. Der Herr kommt bald, keine Frage. Aber bis dahin haben wir einen Auftrag. Paulus sagt hier in Vers 22, wenn aber das Leben mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit. Und in Vers 25 sagt er, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich nicht, und, weil ich noch zur Förderung und zur Freude im Glauben bleiben soll. Das heißt, Gott möchte, dass du einmal Frucht bringst in deinem irdischen Leben. Geht nur mit dem Herrn Jesus an deiner Seite, aber wir sollen Frucht bringen, sagt die Bibel ganz klar, zur Wirksamkeit. Und das Zweite ist, wir sollen zur Förderung im Glauben und in der Freude anderen Geschwistern dienen. Geschwister, es dreht sich nicht alles nur um dich und um mich allein. Die Bibel sagt, er soll Handreichung geben, einer dem anderen, jeder nach seiner Gabe. Und du hast eine andere Gabe, die der andere nicht hat. Und der andere hat eine Not, die du jetzt nicht hast. Aber du bist dazu da, um diesen Menschen im Glauben und in der Freude zu fördern. Und das ist das, was Paulus auch zu Timotheus sagt. Das ist die letzte Bibelstelle, die ich lesen möchte, in 1. Timotheus 4, 15. Paulus sagt zu Timotheus, dies soll deine Sorge sein, Timotheus. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbart werden. Das heißt, er soll einen Fortschritt machen, im Glauben, er soll vorankommen, und das ist ja das Anliegen des Paulus, ich bleibe zur Förderung des Glaubens bei euch. Ja, in was soll Timotheus wachsen? Paulus sagt vorher, du sollst ein Vorbild werden, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit, bis ich wiederkomme, sollst du lehren. Ja, woher weiß das der Timotheus, woher soll er das wissen? Weil es der Paulus ihn gelehrt hat. Und du hast vielleicht einen Auftrag, nicht jeder hat den Auftrag, aber du hast vielleicht den Auftrag, andere, die treu sind, zu lehren, dass sie wiederum andere lehren können. Das ist ein Mangel auch in der Gemeinde, ist, dass andere, die eigentlich treu wären, dass die nicht gelehrt werden, anderen wiederum das Evangelium weiterzusagen oder sie im Glauben anzuleiten. Der Pastor macht schon, der Älteste macht schon. Wir sollen uns fördern, dass je nach Gabe du vielleicht der bist, der andere im Glauben voranbringt. Unser Auftrag ist, Jünger zu machen und sie alles lehren zu halten, was ich euch befohlen habe. Geh mal durch die Gemeinden. Wer macht es? Die kommen sonntags, die kommen in die Bibellehre und das war's dann. Und dann fragen wir uns, warum ist so ein Mangel? Warum können die Gläubigen oft nicht gerade stehen, sondern so wie ein Wind hin und her geworfen, weil sie selbst nicht drangehen? Ja, warum? Weil sie keiner anleitet. Und das ist es. Paulus sieht den Auftrag, Gläubige im Glauben weiterzuhelfen. Er sagt, dazu bin ich da, wenn Gott noch Gnade bringt. Theorie bringt uns nicht so sehr weiter. Und das ist das, was du und ich auch tun solltest, je nach deiner Gabe. Wenn du jetzt sagst, oh, ich bin aber so schwierige Umstände und ich habe selbst zu kämpfen. Ja, und der Paulus? Der Paulus sagt jetzt nicht, wenn ich aus dem Gefängnis komme, dann gehe ich erstmal noch ein Jahr in die Seelsorge oder zur Psychologie und kläre mein Leid, damit ich mal wieder, sondern er sagt, wenn ich rauskomme, dann gehe ich weiter mit der Hilfe des Herrn. Frag dich, wo hat Gott dich ganz persönlich hingestellt, trotz deiner Gefängnisse? Weil wenn du nach dem gehst, ob du ein Gefängnis hast oder nicht, dann fängst du nie an, weil es ist nie alles in Ordnung. Aber wo hat dich Gott ganz spezifisch, was ist dein Auftrag? Wo öffnet Gott dir die Türen, damit du Christus verherrlichen kannst? Ich frage dich mal, leitest du andere an? Leite wir andere an? Ich habe mir gesagt, jetzt nicht, weil ich sage es nur, dass es auch praktisch wird. Ich habe mir gesagt, das reicht nicht mehr, sonntags und mittwochs. Das ist gut. Aber ich merke bei uns, da ist so ein großer Bedarf, ein Mangel, aber auch ein Bedarf. Und auch da gibt es Leute, die wollen. Jetzt habe ich gesagt, also gut, wenn ihr wollt, dann treffe ich mich euch, einmal in der Woche treffe ich mich mit dem, der möchte. Wir treffen uns irgendwo, darf auch immer Kaffee sein, bin ich nicht dagegen, wunderbar. Und dann lesen wir zusammen die Bibel. 6 oder 8 Wochen lang. Du liest mit dem die Bibel, das ist ja sehr geistlich. Wisst ihr, wie viele Leute noch nicht wissen, wie sie ihre Bibel zu lesen haben? Wie man die Bibel liest. Die haben noch nie was von Heilsgeschichte gehört. Die wissen nicht, die lesen das so wie, oh, das muss ich das machen, dann darf ich das nicht. Und die wissen nicht, wie man die Bibel liest. Vielleicht bist du derjenige, der jemand unter die Fittiche mal nehmen soll, um mit ihm die Bibel zu lesen. Und wenn du es nicht weißt, dann such dir jemanden, der es dir beibringt. Zweierschaft, Jüngerschaft. Ich rede nicht von Kursen, die man dann ausarbeiten muss. Es ist ungezwungen, ganz ungezwungen. Ich bete, Herr, du zeigst mir den, wir lesen zusammen die Bibel. Vielleicht bist du da und sollst einen Frauenkreis starten. Andere anleiten, Frauen. Nicht nur zum Stricken und zum Kaffee trinken. Biblische Lehre. Das ist wichtig. Die Frauen sind genauso herausgefordert. Nicht nur die Männer. Oder du bist da und sollst deine Ehefrau anleiten zu Hause, oder? Der Ehemann muss vorangehen. Oder du darfst deine Kinder im Evangelium voranbringen. Wo auch immer Gott dich hinstellt, dass am Ende nur Christus verherrlicht wird. Und ich hoffe, das macht uns Mut, trotz dieser Endzeit. Geschwister, wisst ihr, wenn wir nur auf diese Endzeit schauen, da macht keiner mehr irgendwas. Das ist einfach so. Und das wird nicht besser. Aber wie oft... Was heißt wie oft, aber es kommt, dass Menschen mir schreiben und nur ihr Leid klagen, wie schlimm alles ist. Und es ist schlimm, keine Frage. Aber ist es nicht auch vielleicht die Chance, jetzt nochmal das Evangelium voranzubringen und jetzt gerade Christus zu verkünden, denn er hat alles unter Kontrolle. Und er nutzt dein kleines Leben, damit er sein Reich voranbringt. Es ist immer eine Frage, wie man die Dinge auch sieht. Halb leer das Glas oder ist es noch halb voll? Ja, und wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht ins Messer laufen bei all den Dingen. Aber hier müssen wir anfangen. Und Christus sitzt im Regiment. Und das wünsche ich uns. Zuversicht, trotz schwieriger Umstände. Sei zuversichtlich, weil Gott Türen öffnet. Das ist das eine. weil Gott dein Glaubensfundament stärkt, das ist dein innerliches, und weil er durch dich Geschwister im Glauben anleiten möchte. Und jetzt kann niemand mehr sagen, dass er jetzt nicht weiß, was zu tun ist. Wir dürfen freudig sein, trotz allem. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir danken für das Beispiel des Paulus, Herr. Und seine Umstände waren sicherlich bei weitem sehr herausfordernd. Er wurde geschlagen um des Christus Wille. Er hat so viele Herausforderungen. Er wurde verfolgt, er musste fasten, er hat Schläge bekommen und. Er wurde gesteinigt, Herr Jesus. Und trotzdem lässt er die Freude, Herr, die Verherrlichung nicht außer Acht, Herr Jesus. Und das wollen wir so beten einfach, dass wir Paulus als Beispiel auch nehmen. Dass wir dich, Herr Jesus, nehmen, der durch alle Herausforderungen gegangen ist, der trotz aller widrigen Umstände trotzdem dem Vater im Himmel verherrlicht hat, Herr. Und wenn wir unser kleines Leben anschauen, Herr, dann müssen wir sagen, ja, auch wir sind in viele Fesseln und Gefangenschaften, aber Herr, du bist immer noch größer. Und du gibst uns die Kraft und du gibst uns, ja, die offene Türe, dich zu verherrlichen, trotz unserer Schwachheit oder gerade durch unsere Schwachheit, damit du verherrlicht wirst, Herr, dass dein Evangelium jetzt noch vorankommt. Und dafür möchten wir dir danke, Herr Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er so seinen Platz am Leib findet nach seiner Gabe, damit wir jetzt noch zum Zeugnis für dich sind. Aber wir beten auch, Herr, dass du bald wiederkommst. Und dann haben wir den Frieden, den wir uns wirklich erhoffen. Amen. Amen.